Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Christchurch, es war der erste Terroranschlag in der Geschichte Neuseelands. Vor über einem Jahr, am 15. März 2019. Es starben dabei 51 Menschen. Das jüngste Opfer war 3 Jahre, das älteste 77. Premierministerin Jacinda Ardern's Rede kurz nach der Tat geht in die Geschichtsbücher ein.
We represent diversity, kindness, compassion, a home for those who share our values. And those values, I can assure you, will not and cannot be shaken by this attack.
Sie spricht von Vielfalt, von Freundlichkeit, von Mitgefühl, von gemeinsamen Werten und davon, dass diese durch den Anschlag nicht erschüttert werden können. Jacinda Ardern beeindruckte in jenen Tagen die ganze Welt mit ihrer empathischen und spontanen Art. Und tut es immer noch. Wenn die 39-Jährige zum Beispiel ihr frisch geborenes First Baby zur UN-Vollversammlung mitbringt. Oder wenn sie, wie vor 3 Wochen, ein wenig tanzt vor Freude. Das war, als sie Neuseeland für Corona-frei erklärt hatte. Jacinda Ardern ist nicht die erste Premierministerin Neuseelands. Hier hatten die Frauen schon immer die Nase vorn. Und das ganz ohne Quote. Unser Autor Michael Franzen hat sich auf die Spur der emanzipierten Frauen des Inselstaates im Südwestpazifik gemacht.
Hallo.
Da ist sie endlich, noch ganz aus der Puste. Gorlis Gerriman. Auckland, die Wirtschaftsmetropole Neuseelands, das Wahlkreisbüro der grünen Abgeordneten. Die elegante 39-Jährige lässt sich auf einen der grauen Sessel fallen. Erst einmal einen Kaffee. Auf den Straßen war an diesem wolkenverhangenen Morgen wieder die Hölle los. Deshalb auch die Verspätung. Stress ist sie gewohnt.
I'll tell you, it's foreign affairs, defense, trade, prisons, police.
Außen- und Handelspolitik, Verteidigung, Gefängnisse, Polizei. Keiner unter den Grünen bekleidet im Beehive, dem neuseeländischen Parlament in Wellington, so viele Portfolios wie die gebürtige Iranerin. Und das als Neuling. Jura hat Gorlis studiert, im englischen Oxford, danach für die UNO gearbeitet. Eine Bilderbuchkarriere, sollte man meinen.
Wir Frauen müssen uns ständig rechtfertigen. Dauernd sagen wir, weißt du, ich habe schon das und das gemacht und den Abschluss. Das schlaucht. Es frisst so viel Zeit und Energie. Bei Männern ist das anders. Im Verteidigungsausschuss etwa. Du glaubst doch nicht, dass jemand einen älteren Schlipsträger mit europäischen Wurzeln fragen würde, was prädestiniert dich eigentlich für diesen Ausschuss? Ich werde so etwas gefragt. Abgesehen davon ist mein ethnischer Hintergrund öfter Thema. Warum sieht sie so aus, wie sie aussieht? Dieses Misstrauen. Steht sie vielleicht dem Land nicht loyal gegenüber?
Ein Einwanderungskind aus dem Iran, noch dazu Feministin. Für viele traditionelle Neuseeländer ist das ein bisschen viel auf einmal. Auch wenn das 4,7 Millionen Einwohnerland im Südpazifik beim weltweiten Global Pay Gap Index, so etwas wie dem Gleichberechtigungsindex des Weltwirtschaftsforums, hinter den skandinavischen Ländern auf Platz 6 auftaucht.
Ich denke, es ist kompliziert. Wenn wir über formelle Gleichberechtigung reden, da ist Neuseeland vorbildlich. Wir waren das erste Land weltweit, das Frauen das Wahlrecht gab. Doch wie substanziell ist das? Frauen werden immer noch misshandelt. Physisch und verbal. Formell mögen wir zwar dieselben Möglichkeiten haben wie Männer, aber du kannst dir nicht vorstellen, was für Hate-Mails ich bekomme. Weibliche Abgeordnete werden viel häufiger beleidigt als ihre männlichen Kollegen.
Verstohlen schaut Gorlis auf ihr Smartphone. In ein paar Minuten beginnt online die State of the Planet Address der grünen Vorsitzenden Marima Davidson. Die neuseeländische Öko-Partei, ähnlich wie die deutsche, hat sie eine Doppelspitze. Ein Mann, eine Frau. Alles andere wäre schwer vermittelbar, meint die zupackende Politikerin mit den langen dunkelbraunen Haaren. Mitte September ist Parlamentswahl in Neuseeland. Die Rede über den Zustand des Planeten, eine Art vorgezogener grüner Wahlkampfauftakt. In Wellington, der Hauptstadt, gilt die Prädikatsjuristin als Kandidatin für einen Ministerposten. Vorausgesetzt, die Grünen können weiter mitregieren als Juniorpartner unter Jacinda Ardern, dem Anti-Trump, wie die Sozialdemokratin gerne wegen ihrer besonnenen Politik in der US-Presse genannt wird.
Wir haben eine Premierministerin, die in ihrer Amtszeit ein Baby bekommen hat. Sie ist unverheiratet und sie ist eine Frau. Natürlich setzt das Zeichen. Genau wie die Tatsache, dass sich ihr Partner hauptsächlich um das Kind kümmert. Das finde ich fast noch wichtiger. Wir müssen nicht nur Frauen aus althergebrachten Zwängen befreien, sondern auch Männer. Deshalb sind Jacinda Ardern und ihr Partner so tolle Vorbilder.
So that's been a really great role modeling.
It's more of a point that she's female as prime minister overseas.
Die Tatsache, dass eine Frau unsere Premierministerin ist, ist eher im Ausland Thema. Wir hatten bereits vor Jacinda Ardern zwei Premierministerinnen. Es gab bei uns immer schon Frauen, die es bis an die Spitze geschafft haben.
Bis ganz nach oben geschafft hat es auch Charlotte Lockhart, Besitzerin der Firmengruppe Perpetual Guardian, die aus diversen Versicherungskonzernen besteht. Das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Ihr Riesenvorstandsbüro in einem Hochhaus voller Chrom- und Turboaufzügen. Es liegt über den Dächern des Geschäftsviertels Aucklands. Der Blick von hier atemberaubend. An den Wänden moderne neuseeländische Kunst, Gemälde und Maori-Skulpturen. In Neuseeland hat sich die Powerfrau einen Namen gemacht, als Kunstmäzenin und Erfinderin der Vier-Tage-Woche. Wer will, kann in ihrer Firma seit 2018 nur 4 statt 5 Tage arbeiten, bei gleichem Arbeitsumfang und Gehalt. Nutzen tun es vor allem Frauen.
We've done a lot to create equity for women.
Wir haben in Neuseeland viel getan, damit Frauen gleichberechtigt sind. Wir haben Gesetze, die es verbieten, Frauen weniger zu zahlen als Männern. Wir haben alle möglichen Regeln, die sicherstellen, dass sich Frauen ermutigt fühlen zu arbeiten. Alles prima. Aber es gibt auch Frauen, die sich neben der Arbeit bewusst mehr um ihre Kinder oder alten Eltern kümmern wollen. Deshalb ist unsere Vier-Tage-Woche so wichtig. Sie ermöglicht es nicht nur Frauen, sondern auch Männern, beruflich kürzer zu treten. Wenn unsere Angestellten weniger arbeiten, heißt das, sie können mehr Zeit zu Hause verbringen. Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen.
Dinge in Frage gestellt hat Charlotte schon als kleines Mädchen. Ihre Eltern, erzählt sie, während sie ihr Smartphone im 5-Minuten-Takt ins Visier nimmt, ihre Eltern hätten ihr schon früh eingebläut, du musst dich nur trauen. Deshalb ihr Expansionskurs in der Firma, halsbrecherische Abenteuer wie ihre Peking-Paris-Rallye zusammen mit ihrem Mann, mit ihr am Steuer. Ein Leben auf der Überholspur. Jenseits der 50 kam mir erstmals Zweifel, ob das wirklich das Wahre ist.
Oh, absolutely. I've certainly burnt out.
Oh, absolut. Ich hatte ein Burnout. Ich habe viel zu viel gearbeitet. Mich plagt deshalb immer noch ein schlechtes Gewissen. Ich bereue es, für meine 2 Söhne in ihrer Kindheit und Jugend so wenig da gewesen zu sein. Ich dachte, ich könnte meinen Job und die Familie locker unter einen Hut bringen. Das war ein Irrtum. Ich konnte zu Hause nie wirklich abschalten. Und jetzt komme ich wieder auf die 4-Tage-Woche zurück. Wenn du nur 4 Tage arbeitest, hast du nicht ständig das Gefühl, die Arbeit frisst dich auf.
Einmal über die Auckland Bridge auf dem Gelände der Technischen Universität. Ziemlich viel am Hals hat auch Marilyn Wearing. Am Telefon ist der Arzt ihrer hochbetagten Mutter. Die neuen Medikamente scheinen Nebenwirkungen zu haben. Und draußen wartet schon ihr thailändischer Doktorand. Die Professorin für öffentliche Ordnung holt tief Luft. Nur nicht aufregen. Das tut sie so und so schon viel zu oft.
Oh, we're not on equal footing. No.
Frauen und Männer sind was? Gleichberechtigt? Die 67-jährige Feministin tippt sich an die Stirn. Schön wär's. Das mit Premierministerin Jacinda Ardern und der Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Shan Elias gleich 2 Frauen die Geschicke des Landes lenken, lässt sie nicht gelten.
Diese Erbsenzählerei bringt doch nichts. Bleiben wir bei den Fakten. Sind die meisten Armen in diesem Land Frauen? Ja. Sind die meisten Opfer von Gewalttaten Frauen? Ja. Sind die meisten Obdachlosen Frauen? Ja. Noch Fragen?
Hart, aber herzlich. Dieser Ruf eilt der resoluten Frau schon länger voraus. Das erste Mal von sich reden machte Marilyn in den 70er Jahren, als jüngste Abgeordnete Neuseelands. 23 war sie da. 9 Jahre später warf sie entnervt das Handtuch.
Nach meiner Zeit im Parlament war ich am Boden. Ich brauchte dringend eine Auszeit. Deshalb habe ich eine Ziegenfarm übernommen. Es war eine super Möglichkeit, wieder zu Kräften zu kommen. Du arbeitest mit den Elementen, wühlst in der Erde. Und dann die Ziegen. Sie sind hochintelligent und wahre Ausbruchskünstler. Ich musste jeden Tag zusehen, dass sie mir nicht entwischen und meinem Nachbarn das Obst wegfressen. Warum ich so ausgebrannt war? Weil ich nur eine von 4 Frauen im Parlament war. Es war eine Schlangengrube. Die Männer haben permanent versucht, dich einzuschüchtern. Und wenn du wie ich aus der Reihe getanzt bist, wurde es nur noch schlimmer.
Mit ihrer alten Partei, den Konservativen, hat Marilyn gebrochen. Nicht aber mit der Politik. Artikel, Vorträge, Konferenzen, ständig mischt sie sich ein. Regt sich auf darüber, dass häusliche Arbeit als Wirtschaftsfaktor beim Bruttosozialprodukt weiter außen vor bleibt und Gleichberechtigung für viele nichts mehr ist als eine statistische Größe.
But it's not a competition, is it? They do all these gender exercises of measuring Davos.
Es ist doch kein Wettbewerb. Du kannst Gleichberechtigung nicht in Zahlen messen. Das machen die UNO und die Weltbank ja ständig. Wie viele Frauen sind Bürgermeisterinnen? Wie viele im Parlament? Darum geht es nicht. Es geht um Freiheit. Darum, vor Gewalt sicher zu sein. Jederzeit irgendwo hingehen zu können. Es geht darum, nicht diskriminiert oder sexuell belästigt zu werden. In diesem Land sind Frauen nicht wirklich sicher. Ist es anderswo besser? Nein. Deshalb würde ich meinen neuseeländischen Pass auch um nichts in der Welt abgeben wollen.
Ihren neuseeländischen Pass behalten will auf jeden Fall auch Nazim Abdi.
Make sure everything's aligned.
Wellington, die neuseeländische Hauptstadt, die Willis Street. Seit gut einem Jahr näht die 24-Jährige, die mit 12 aus Somalia nach Neuseeland kam, in einem ehemaligen Schönheitssalon für das Fashion-Label Nisa Unterwäsche. Slips, BHs, neuerdings auch Schwimmsachen, alles Bio. 18 neuseeländische Dollar bekommt die Ökologiestudentin dafür in der Stunde. Die junge Muslima macht die Nähmaschine, ein älteres Modell made in Germany, für einen Augenblick aus. Sie mag ihre Arbeit. Dass Elisha, ihre Chefin, so flexibel ist, es nie groß Thema war, warum Nazem Kopftuch trägt, sie mit lauter anderen Geflüchteten zusammenarbeitet. Frauen aus Afghanistan, Sri Lanka, Kolumbien.
We're definitely one of the countries that can...
Ich denke, wir können ein Vorbild sein für andere Länder. Definitiv. Das mit der Gleichberechtigung funktioniert in Neuseeland ziemlich gut. Es ist nicht perfekt, aber was ist schon perfekt? Doch, Neuseeland ist ein gutes Land für Frauen. Am meisten schätze ich, dass ich als Frau hier nicht um mein Leben fürchten muss.
Um 8:30 hat Nazem heute Morgen angefangen. Feierabend ist um 15 Uhr. Feste Arbeitsplätze gibt es in der gläsernen Manufaktur keine. Alle 2-3 Stunden wechseln sich die Frauen an den verschiedenen Nähmaschinen ab, damit es nicht zu langweilig wird und sich keine Flüchtigkeitsfehler einschleichen. Mit 1-2 Kolleginnen ist sie inzwischen befreundet. Ganz witzig, meint die gebürtige Somalierin schüchtern. Für die sah sie eine waschechte Neuseeländerin.
Ich bezeichne mich immer als somalischer Kiwi, also als somalische Neuseeländerin. Du musst doch nicht wählen, du kannst beides gleichzeitig sein, Neuseeländerin und Somalierin. Ich würde gerne bald zurück nach Somalia, um Verwandte zu besuchen. Ich war ja seit unserer Flucht nicht mehr dort. Aber ich bin und bleibe Kiwi, klar.
Die Frau in der weinroten Lederjacke schaut hoch. Elisha Watson, ihre Chefin, will etwas wissen. Die meiste Zeit lässt die 30 Jahre alte Modemacherin ihre Angestellten in Ruhe. Flache Hierarchien, das ist der schwarz gekleideten gelernten Juristin wichtig, die früher ehrenamtlich für das Rote Kreuz Geflüchtete beraten hat.
Dadurch habe ich eine Reihe toller geflüchteter Frauen kennengelernt, die alle nähen konnten. Das Nähen hat uns verbunden. So bin ich auf meine Geschäftsidee gekommen. Das Coole am Nähen ist ja, dass die Sprachbarriere wegfällt.
But now, as we grow,
Jetzt, wo wir wachsen, erhalte ich auch Anfragen geflüchteter Männer, die gerne bei uns arbeiten würden. Ich finde das spannend. Ich kann doch nicht sagen, nein, tut mir leid, Jungs, ich kann euch keinen Job geben, ihr seid ja schließlich keine Frauen. Wir müssen als Frauenunternehmen unser Herz öffnen und unseren bescheidenen Beitrag leisten, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird.
30.000 neuseeländische Dollar, umgerechnet knapp 17.000 Euro. So viel hat Elisha bei zwei Crowdfunding-Aktionen als Startkapital eingenommen. Das meiste Geld ging für die Secondhand-Nähmaschinen drauf. Natürlich hat sich auch schon die Firmengründerin ihre Gedanken gemacht, wie das so ist als Geschäftsfrau in Neuseeland. Ob Frauen anders wirtschaften als Männer, werteorientierter.
Like kindness and empathy, I guess a lot of it's just been something that people have been laughed at in the past or seen.
Werte wie Güte und Empathie. Viele sind in der Vergangenheit ausgelacht worden, wenn sie empathisch waren. Es wurde als Schwäche ausgelegt. Dabei wäre es an der Zeit zu sagen, das sind tolle Eigenschaften. Wie können wir sie in unseren Alltag integrieren, anstatt sie als Weiberkram abzutun? In der Vergangenheit lautete die Gleichung, Männer sind die Guten, Frauen die Schlechten. Das geht zurück auf die Bibel, die Ursünde. Wir sollten das dekonstruieren. Es würde uns definitiv alle befreien.
And I think that process, yeah, definitely frees up everyone.
Elisha hat sich in ihr kleines Kabuff zurückgezogen. Ihr brütet die Autodidakte nach Feierabend über neue Ideen und Kollektionen zwischen Nähgarn und Stoffrollen. Letztes Jahr hat sich Nisas Umsatz verdoppelt. Nachhaltige Unterwäsche, in Neuseeland produziert, von geflüchteten Frauen und nicht zu Billiglöhnen in irgendwelchen Fabriken in Bangladesch oder Vietnam. Elishas Geschäftsidee, sie scheint aufzugehen. Längst sind etablierte Modemacher auf sie aufmerksam geworden. Geschäftsfrauen, Politikerinnen. Jacinda Ardern? Nein, die sei nicht darunter, meint sie, ehe sie in schallendes Gelächter ausbricht. Noch nicht.
I think Jacinda's great, but she's done.
Jacinda ist toll, aber sie hat auch ein paar Versprechen gebrochen. Sie wollte zum Beispiel eine Kapitalsteuer einführen. Da hat sie einen Rückzieher gemacht. Es gab ein paar Maßnahmen, die wichtig für die Zukunft unseres Landes gewesen wären, die sie nicht durchs Parlament gebracht hat. Wenn ich an Jacinda denke, denke ich nicht zuallererst, toll, dass sie eine Frau ist. Das ist mir zu schablonenhaft. Das wird ihr nicht gerecht. Es bringt doch nichts, jemanden in eine Schublade zu stecken. Je weniger wir das tun, umso besser. Das gilt erst recht für unsere Premierministerin. Ich will nicht banal klingen, aber wir sind alle Menschen, komplexe Wesen. Je mehr wir uns von Stereotypen befreien, desto besser.
I've
got a glory box full of stuff. Quick, look, look, look. Yeah, sure.
Ihre Medaille, irgendwo in der Aussteuertruhe ihrer Großmutter müsste sie liegen, versteckt unter Gerichtsakten und der Widmung ihrer Tochter für die weltbeste Mutti. Christine Bartlett, Altenpflegerin aus Lower Hutt, einem Vorort von Wellington, ist das mit der Medaille fast ein bisschen peinlich. Schließlich macht die Frau, der man ihre 70 Jahre nicht ansieht, normalerweise kein großes Aufheben darum, dass sie 2018 zur Neuseeländerin des Jahres gekürt wurde. Für ihre Verdienste um die gleiche Entlohnung von Frauen und Männern im Alten- und Pflegebereich. 5 Jahre steht Christine vor Gericht, ehe die Richter den neuseeländischen Staat 2017 dazu verdonnerten, den unterbezahlten Frauen nachträglich 2 Milliarden neuseeländische Dollar zu zahlen und den Stundenlohn von $14.95 auf inzwischen $26 zu erhöhen. Christine verzieht das Gesicht. $14.95, das reichte vorne und hinten nicht.
Because it's woman's work. Women are nurturers. You know,
der Stundenlohn war so niedrig, weil es Frauenarbeit war. Frauen kümmern sich um ihre Mitmenschen. Ich liebe meinen Job mit den alten Leuten. Du brauchst dafür Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Ich hatte nicht den Eindruck, dass mein Arbeitgeber das zu schätzen wusste. Meine Chefs dachten sich, ist doch selbstverständlich.
Christine hat sich in ihren Wintergarten gesetzt. Hier sitzt sie häufiger nach der Arbeit, umgeben von Blumen und Elefanten. Porzellanelefanten, gemalte Elefanten, Fotoelefanten. Die Dekorter, erzählt sie, seien ein bisschen wie sie. Gutmütig, aber reizen sollte man sie besser nicht. Christine blättert in einem Stapel Papier, bis sie fündig wird. Hier der Artikel aus einer Wirtschaftszeitschrift. Da steht es. Die Gender Pay Gap, die Lücke also zwischen dem, was Frauen durchschnittlich weniger verdienen als Männer, verharrt in Neuseeland bei knapp 10%. Dass es in Deutschland doppelt so viel ist, die 70-Jährige zuckt nur mit den Schultern. Geschenkt.
Vor kurzem war ich auf der Aktionärssitzung eines großen Betreibers von Altersheimen. Ich sitze da also und blättere im Finanzbericht. Und was lese ich? Sie haben einen neuen Vorsitzenden. Seine Vorgängerin war eine Frau. Sie hat 600.000 neuseeländische Dollar im Jahr verdient. Eine stolze Summe. Doch was verdient der Neue? Der Mann. 800.000 Dollar. Und ich denke mir, na bravo, das alte Spiel. Ungleichheit in Reinform.
Morgen wird Christine wieder um 5:30 aufstehen. Als erstes das Radio aufdrehen, sich einen Kaffee machen und dann in ihrem klapprigen Toyota ins Pflegeheim fahren. Dreimal die Woche arbeitet sie dort noch. Sie kann einfach nicht anders.
Die Mädchen wollen nicht, dass ich gehe. Ständig kommen meine Kolleginnen an und meinen, nein, Mama, bitte bleib noch. Sie nennen mich ja alle Mama. Ich sage dann, na hört mal, ihr müsst anfangen, selbst für eure Rechte zu kämpfen. Doch sie lassen nicht locker. Oh Mama, weißt du, was mir letztens wieder passiert ist? Und ich, na was denn? Das Ende vom Lied ist, dass ich mich doch wieder breitschlagen lasse und mich für sie darum kümmere.
Frauen in Neuseeland mit Power statt Quote. Michael Franzen berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.